Das ist der dritte und letzte Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Bali. In den beiden vorangegangenen Teilen ging es unter anderem um allgemeine Vorbereitungen in Deutschland, Besonderheiten beim Auswandern mit Kind, die Vielzahl der Visaarten, das Gesundheitssystem oder über Immobilien und die Besonderheiten bei Grundbesitz auf Bali und in Indonesien. In diesem abschließenden Teil geht es nun unter anderem um das Bildungssystem, die Allgegenwärtigkeit von Erdbeben und Vulkanausbrüchen, einen einzigartigen Feiertag in vollkommener Stille oder die Mentalität der Balinesen. Und darüber spreche ich wieder zum einen mit Julia Starkey, die seit 2017 zusammen mit ihrer Tochter auf Bali lebt, und mit Omer Tu vom BDAE, der Unternehmen und Personen zum Auswandern berät. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.
Sehr schön. Obwohl du gerade von deiner Tochter erzählst, wie ist denn das Bildungssystem in Bali? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist das Schulsystem?
Zweigeteilt. Also es gibt quasi ein Schulsystem für die Einheimischen. Da gehen aber wirklich eigentlich nie Ausländerkinder hin. Ich habe das im Kindergarten ausprobiert, dass sie meine Tochter in einem einheimischen Kindergarten wollte ich anmelden damals. Und die haben gesagt, sie nehmen keine Ausländerkinder. Also das nur für die Einheimischen. Ich nehme an, das wird staatlich einfach bezahlt. Und wenn du halt hier nicht irgendwie Teil des Staates bist, kein Indonesier, dann hast du da keinen Anspruch. Aber dafür hat sie halt eine ganz große, einen Riesenmarkt an alternativen Schulen und Kindergärten entwickelt. Also internationale Schulen aller Couleur, von irgendwie Oxford-Curriculum, Cambridge-Curriculum, Harvard, alle möglichen Lehrpläne, Stundenpläne, ganz Spielschulen, wo überhaupt nichts unterrichtet wird, zu ganz strengen Schulen. Es gibt hier alles. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, zig Hunderte von Schulen, was natürlich die Klassen dann auch sehr klein macht. Und meiner Erfahrung nach wechseln halt die Eltern auf die Schulen, dass man sagt, okay, jetzt probieren wir mal das aus. Ah ja, da passt mir X nicht, dann probieren wir mal das aus, da passt mir Y nicht. Oder jetzt gehen alle mal unsere Freunde dahin, dann gehen wir da auch hin. Und deshalb ist es halt ganz anders als in Deutschland, dass man einfach nicht so von der 1. bis zur 10. Klasse quasi durchgeht in die gleichen Schulen, sondern man wechselt halt relativ oft. Als Ausländer unterliegst du auch nicht der Schulpflicht. Das heißt, also wir machen gerade Homeschooling seit fast einem Jahr mit einem Online-Lehrer zusammen und du kannst es halt frei entscheiden. Also es bleibt den Eltern überlassen.
Ah, stimmt. Du hattest mir im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, dass beim Homeschooling, hast du nicht gemeint, es gibt so verschiedene Labore oder so, wo man Kinder quasi, heute haben wir jetzt eine Woche lang Chemie oder glaube ich sowas, ne?
Genau, also da es hier tatsächlich relativ viele Eltern gibt, die Homeschooling machen oder also viele Reisefamilien, die halt durch Asien ziehen und dann auch immer mal wieder auf Bali ankommen, hat sie halt hier ein gutes Programm entwickelt für Kinder, die nicht zur Schule gehen. Es gibt eben bei uns in der Hauptstadt so ein Science Lab, so ein Wissenschaftslabor, wo du verschiedene Kurse buchen kannst für ein paar Tage oder eine Woche oder ein Wochenende. Es gibt auch in den ganzen Schulen Feriencamps, wo du dein Kind einfach, wenn es dort nicht zur Schule geht, wo du das anmelden kannst für, was weiß ich, ein Camp, wo man Nahrung in der Natur findet und Survival-Training macht oder wo du eine Woche lang dein Englisch verbessern kannst oder wo du eine Woche lang irgendwas mit Kunst machst. Es gibt Robotikkurse, Musikschulen, ganz viele, also alles eigentlich, Tanzen, Sprachen. Wir waren einmal in so einem Mathe, es gibt einen Mathe-Kurs, wo man die Kinder anmelden kann, wo die einfach zweimal die Woche zur Mathe-Stunde hingehen können. Es gibt alles.
Das klingt für mich ja gerade großartig. Wie findet deine Tochter das? Die Schule?
Gut, also sie findet es gut, aber es ist halt für die Eltern schon manchmal ein bisschen so überwältigend. Also wenn du alle Optionen hast und dann natürlich auch die Sorge, du möchtest ja deinem Kind das möglichst Beste mitgeben. Und was ist jetzt das Beste? Also ist das Beste, dass ich mein Kind vielleicht doch einfach so eine klassische Schule stecke? Oder möchte ich, dass mein Kind einfach nur in den Dingen gefördert wird, die sie gerade interessieren? Oder was auch immer. Also für die Eltern habe ich manchmal den Eindruck, ist das überfordernder als für die Kinder. Also die Kinder... Also meine Tochter findet es gut, die hat jetzt eben einen Online-Lehrer, mit dem sie zweimal die Woche einmal Mathe macht und einmal Lesen, Textverständnis, Englisch und dann eben nur verschiedene, also Klavierstunde, Gymnastikstunde, jetzt haben wir uns so Tanzstunde angeschaut.
Ja, du, wir haben ja am Anfang schon mal über das Thema Schulpflicht, wenn man mit Kindern unterwegs ist, gesprochen. Und ich will jetzt gar nicht speziell über das indonesische Schulsystem, die Bildung dort sprechen, sondern so ganz allgemein. Können Sie mir sagen, wie ist das denn so geregelt, wenn ich als digitale Nomade mit einem Kind unterwegs bin? Gibt es da irgendwelche Vorgaben von Seiten Deutschland zum Thema Schulpflicht oder sagt Deutschland, wenn man hier nicht mehr gemeldet ist, dann hat das Kind auch keine Schulpflicht?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und die Frage kommt immer wieder. Ja? Also ja, es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland. Das ist klar. Und diese Schulpflicht in Deutschland ist natürlich in meinen Wohnsitz in Deutschland gebunden. So, was man im Alltag oder oft hört, die Digitalnomaden oder die Auswanderer, dadurch, dass das Projekt immer noch nicht klar ist, das haben wir auch immer oft gesagt, ne? Also man weiß ja auch nicht, wie lange will ich ja nur für ein Jahr raus sein oder komme ich wieder. Deswegen haben auch viele Schwierigkeiten damit, den Wohnsitz komplett in Deutschland abzumelden. Das heißt, man hat irgendwo mit dem Kind noch einen Wohnsitz in Deutschland. Warum tun viele das? Weil die einen Kindergeldanspruch weiterhin beibehalten wollen. Und dann kriegen sie ein Kindergeld und irgendwann mal kommt ein Brief mit nach Hause, das Kind soll eingeschult werden. Und dann heißt es irgendwie, was mache ich jetzt? So, ja, es gibt eine Schulpflicht in Deutschland.
Aber was heißt, wenn ich keinen Wohnsitz hier habe, dann ist mein Kind auch nicht mehr schulpflichtig, da bin ich quasi selbst verantwortlich für die Bildung von meinem Kind.
Genau, also wenn man keinen Wohnsitz in Deutschland hat, das heißt, man hat ordentlich, wie wir vorhin besprochen haben, man hat keine Wohnung mehr hier, man hat sich dort beim Einwohnermeldeamt sich abgemeldet, man hat sich beim Finanzamt, beim zuständigen Finanzamt sich abgemeldet, dann hat man definitiv auch mit dem Kind keinen Wohnsitz mehr in Deutschland, dann entfällt dann die Schulpflicht.
Wo du gerade von der Natur gesprochen hast. Und dann wäre auch mit dem Vorgespräch, weil ja, ist da unten nicht, ist da nicht auch sowas wie Monsune und was war das, Vulkanausbrüche, sowas, ja, und auch Erdbeben und so, ja, gibt es ja. Also wie genau muss ich mir das vorstellen? Also ist das so ein Gefahren-Hotspot oder ist es einfach nur so, ist halt da und ja?
Ich habe nochmal nachgeschaut. Bali liegt auf dem pazifischen Feuerring. Das ist eine der aktivsten, also geologisch aktivsten Zonen der Welt. Und deshalb haben wir hier so viele Erdbeben und Vulkane. Also zwei aktive Vulkane gibt es auf Bali. Der eine ist auch ausgebrochen, als wir hier waren. 2018, 17 oder 18 ist der ausgebrochen, aber nur klein. Also hast ja in der Ferne so eine Aschewolke haben wir gesehen über dem Vulkan. Erdbeben gibt es auch immer mal wieder. Normalerweise sind es nur kleinere Beben, wo du halt, das merkst du oft gar nicht. Also irgendwie, da denkst du halt irgendwie, bin jetzt so ein bisschen schwindlig oder so. Und dann denkst, ah ja, der Ventilator oder die Lampe wackeln, ist ein kleines Erdbeben. Aber wir hatten auch schon ein paar größere. Also 2018 war eins mit 7,4, glaube ich. Ja, also das, ja.
Gibt es da eine Warn-App oder irgendwas so vom Start oder merkt man einfach nur, es wackelt jetzt gerade?
Ja, also es gibt keine Warn-App. Ich habe aber nach diesen großen Erdbeben 2018 habe ich mal so, es gibt so Erdbeben-Apps, wo du halt sehen kannst. Und die hatte ich eine Zeit lang und da zeichnet sich schon ab. Also wenn du das verfolgst, dann kannst du sehen, okay, ist komisch, heute sind so viele kleine Erdbeben und dann ist oft, dass halt dann wieder ein größeres kommt. Wenn man da ein bisschen so drin ist, habe ich die Vermutung, ich bin ja kein Experte, dass man es dann erkennen kann, aber es gibt keine Warn-App. Was es gibt, also in Indonesien, es war ja auch vom Tsunami betroffen, 2004, glaube ich, war der große Tsunami in Banda Aceh, Thailand und so. Und da war eben Indonesien auch stark betroffen. Und deshalb gibt es überall so Evakuierungsrouten. Also bei uns, wir wohnen nicht weit vom Strand weg, da sind überall in den Straßen halt Schilder, wenn der Tsunami kommen sollte, wo man halt dann hin kann, wo dann Versammlungspunkte sind. Ja, das, aber gibt es auch keine App.
Gut, aber genau, nicht Tsunami, aber Regenzeit, Monsunzeit gibt's, ist doch auch auf Bali, oder? Oder bin ich da falsch?
Genau, also bei uns, das Coole ist, dass Bali eigentlich das einzige Fernziel ist, wo man im Sommer gut hinfliegen kann, weil bei uns die Regenzeit im Winter ist. So von November bis März ungefähr. Regnet es mal mehr, mal weniger. Die letzten 2 Jahre war es tatsächlich massiv. Also es war ja letztes Jahr im September oder Oktober, glaube ich, waren schon die ersten Starkregenfälle, wo es auch zu einigen Todesfällen kam. Und das Problem ist oft gar nicht so der Regen, sondern dass wir hier ein Müllproblem haben und der Müll halt in den Straßenläufen sich sammelt und dann das Wasser nicht mehr abfließen kann. Das ist dann auf den Gullideckeln, sammeln sie ja dann irgendwie Müll und so und dann steht halt auf der Straße und wird geflutet.
Wird da genau Müllproblem, aber wird da nicht abgeholt, der Müll, oder wie? Oder schmeißt einfach jeder alles weg und es liegt halt rum?
Ja, das ist gerade ein heikles Thema. Also hier ist gerade viele Proteste gibt es gerade wegen dem Müll. Es gibt Mülldeponien, aber eine größere ist jetzt vom Staat geschlossen worden und keine Alternative angeboten worden. Deshalb ist jetzt der Müll nicht abgeholt worden für, ich glaube, 2 Monate. Zumindest regionweise, wo halt diese große Mülldeponie eigentlich zuständig war. Und auch ansonsten, du musst den Müll nicht abholen lassen. Wenn jetzt Familien halt kein Geld haben, dann, also gerade die Einheimischen, dann verbrennen die den Müll halt irgendwo im Garten oder schmeißen ihn halt irgendwo anders hin und zahlen halt nicht die Müllabfuhr. Obwohl das, ich glaube, das 2,50 Euro im Monat. Aber ist das Durchschnittseinkommen in Indonesien, also von normalen Einheimischen, ist, glaube ich, um die 250 Euro. Und dann sind 2,50 Euro viel für die Müllabfuhr. Wenn du dir denkst, die kann einfach den Müll vielleicht auch bei mir irgendwie auf die Straße oder in irgendeinem Fluss werfen. Und also das ist hier schon ein größeres Problem. Obwohl da, also es gibt so Initiativen, wir haben jetzt auch so einen Recycle-Service, den kannst du ja buchen, der kostet halt 10 Euro im Monat, was jetzt für uns ja okay ist, kein Thema, aber das leisten sich ja die Einheimischen nicht und die holen es ab, da kannst du es trennen, du bekommst das Müllsystem, einmal für Papier und einmal für Plastik, Metall und Glas, genau, und die holen es dann ab und recyceln das Ganze. Aber ja, Müll ist ein großes Thema hier.
Gibt es noch andere irgendwelche Themen, auf die man von hier aus gar nicht kommt? Gibt es irgendwas anderes, wo du sagst, da sollte man sich, oder das hat dich schon überrascht, wo du dann gesagt hast, okay, ich lebe jetzt in Bali oder auf Bali und damit hast du vorher gar nicht gerechnet? Gibt es irgendwas?
Schimmel. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das halt ist eigentlich logisch, wenn man in den Tropen lebt, dass da eine hohe Luftfeuchtigkeit ist.
Ja.
Und dass vielleicht dann auch manche Dinge schimmeln, aber hier schimmelt gerade in der Regenzeit, schimmelt dir alles. Also du musst die Klamotten im Schrank eigentlich wöchentlich waschen, weil das schimmelt im Schrank. Frisch gewaschene Kleidung, weil das nie richtig trocknet. Mir ist einmal das Portemonnaie verschimmelt, obwohl du das ja eigentlich täglich benutzt. Einfach über Nacht, dann habe ich es rausgezogen, dann war da so ein Pelz drauf. Das ist ein großes Problem, auch wieder ein bisschen ortsabhängig. Also wenn man im Inselinneren wohnt, ist es schlimmer, da ist mehr Dschungel. Da hält sich diese Feuchtigkeit mehr als am Meer, weil da halt vom Meer immer so eine leichte Brise kommt und das ein bisschen, ja, die Luft oder halt einfach der Luftzug den Schimmel verhindert, aber das war mir nicht klar. Also, dass hier wirklich du immer im Kampf mit Schimmel bist.
Wo du gerade Dschungel sagst, gibt es irgendwelche gefährlichen Tiere, die man da aller Meter sieht, oder?
Ja. Machen wir keine Werbung. Ja, also es gibt hier Giftschlangen, Kobra, Kreid, dann noch so eine Green Viper, die sitzt in den Bäumen und die sind alle eigentlich tödlich giftig.
Ja, aber trifft man die alle 3 Meter oder sind die versteckt?
Also hier, wir wohnen jetzt in Sanur. Hier habe ich eine einzige Schlange mal gesehen und das war keine Giftschlange. Das war eine ganz kleine, dünne. Aber vorher waren wir in U-Boot und da haben wir direkt am Reisfeld gewohnt und da hatten wir auch giftige Schlangen im Garten. Also 2 Mal. Ich habe dann aus dem Grund mir Katzen angeschafft, weil Katzen, also die werden auch mit Kobras, kommen die klar und die kümmern sich dann darum. Das Blöde ist, einmal hat die Katze halt so eine halbtote Giftschlange gebracht und hat mir die halt so geschenkt und das ist halt dann wieder blöd. Aber ja, also es gibt schon, oder halt eben Moskitos sind ein großes Problem, weil es halt hier viele Fälle von Denguefieber gibt und es wird eben von den Moskitos übertragen. Da einfach aufpassen und ansonsten, ich glaube, die Schlangen sind schon das Schlimmste im Meer. Vielleicht hat nur irgendwelche Haie, giftige Fische oder sowas.
Na gut, wir sind ja im Meer, hat mehr Abstand zu. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Gibt es denn irgendwas, was du gerne, ich sagte gerade schon, was du schon ein bisschen was du jetzt gelernt hast, wo du da warst. Gibt es noch irgendwas, was du vorher nicht bedacht hast, was dann aber da war, meinetwegen auch irgendwie Tradition, das, was ich, irgendwelche Tage alles zu hat oder was weiß ich.
Also tatsächlich, was mir nicht bewusst war und was ich sehr schön finde, sind die ganzen Zeremonien. Auf Bali ist eigentlich fast in jeder Woche irgendeine Zeremonie oder irgendein Feiertag, der gefeiert wird. Das hängt damit zusammen, dass die Balinesen eigentlich ursprünglich, also die sind Hindus, aber Indonesien ist das größte muslimische Land und es kommen halt von den anderen Inseln viele Arbeiter nach Bali und die sind halt dann Moslems. Das heißt, hier werden viele Hindu-Feiertage gefeiert, auch die muslimischen Feiertage. Gerade viele Arbeiter sind eben Moslems. Das heißt, im Ramadan oder wenn halt Ramadan zu Ende ist, ist es schwierig dann irgendwie, oder hast halt weniger Chance, dass der Handwerker kommt oder die Gärtnerin oder so, weil die halt dann zu Ramadan nach Hause fliegen. Es werden auch christliche Feiertage gefeiert und chinesische Feiertage. Und gerade wenn dein Kind hier zur Schule geht, ist das eigentlich selten in der Schule, weil die Schulen dann meistens geschlossen haben. Und die Balinesen, also die Hindus hier, bei denen ist halt die Religion total im Alltag integriert. Also es wird täglich werden Opfergaben vors Haus gelegt, an Neumond und Vollmond wird mehr geopfert. Also dann haben wir auch, unsere Vermieter machen das bei uns am Haus, dass die halt dann kommen und größere Opfergaben hinlegen. Und also das gehört zum täglichen Leben mit dazu, dass man sich einfach bei den Göttern bedankt, dass man ja einfach betet. Und
was für Opfergaben sprechen wir?
Also die machen halt so kleine aus Blättern, so kleine Kästchen normalerweise, so viereckige und da sind halt Blüten drauf. Ah, okay. Es ist manchmal also eine Münze drauf, manchmal sind da Zigaretten drauf. Oder eine Zigarette oder so. Also die machen halt so kleine Opfergaben für verschiedenste Anlässe. Letzte Woche war zum Beispiel der Opfertag für Maschinen. Da werden dann alle Autos, die werden gesegnet und kriegen halt dann irgendwas angehängt oder auch die Roller oder einmal im Fitnessstudio. Die ganzen Geräte, da kamen die dann und haben jedes Gerät gesegnet und an jedes Gerät so ein kleines aus, weiß gar nicht, irgendwelchen Blättern mit einer Schleife wird halt dann da was hingehängt und das ist dann zum Schutz der Geräte, dass die nicht kaputt gehen. Also das ist sehr schön und das war mir nicht so klar, dass das hier so einfach so wichtig nur ist im allgemeinen Leben. Das ist ja in Deutschland nicht so, dass du zum Beispiel, wenn jetzt ein religiöser Feiertag ist, dass das vollkommen klar ist, dass du nicht zur Arbeit gehst oder auch für die Vorbereitung, wenn du da einfach mehr Zeit brauchst, dann hat das Priorität, was mit Religion zu tun hat und nicht deine Arbeit. Also das ist hier ganz anders. Und es gibt einen Feiertag, das ist, glaube ich, der besonderste Feiertag auf der ganzen Welt. An einem Feiertag ist hier alles zu. Es ist der Flughafen zu, du darfst das Haus nicht verlassen, du darfst nicht rausgehen, du darfst kein Licht machen, du darfst kein Feuer machen, also nicht kochen, du darfst eigentlich nicht sprechen.
Was machst du da? Dann sitzt du zu Hause im Dunkeln und still.
Ja, also können Sie ja mit Kopfhörer irgendwas angucken. Teilweise wird das Internet auch abgeschaltet. Früher hatten wir kein Internet an diesen Tagen, also komplett Insel ohne Internet. Mittlerweile hast du normalerweise entweder WLAN vom Haus oder vom Telefon halt irgendwie, dass das, also eins geht immer irgendwie. Und das ist der indonesische Neujahrstag. Also am Vorabend sind riesige Zeremonien. Da bastelt jeder Stadtteil an so ganz riesengroßen Monsterfiguren. Und die werden dann durch die Straßen getragen und diese Monsterfiguren kämpfen dann zum Schluss gegeneinander. Also da gehen dann die Jungs von Dorfteil A auf die Jungs von Dorfteil B mit den Figuren los. Und das ist quasi, um das Böse zu vertreiben. Also an diesem Abend wird das Böse quasi ausgetrieben und am nächsten Tag musst du ganz still sein, dass das Böse ins Meer abziehen kann. Und wenn du aber Licht machst oder laut bist, dann geht das Böse zu dir in dein Haus und bleibt dort. Das ist so der Glaube. Und also mittlerweile ist das schon gerade für Touristen aufgelockert. Also du kannst hier Hotels buchen und kannst da reingehen und das ist ganz normaler Betrieb. Oder auch wir haben halt schon, dass wir dann ein Zimmer, da hängen wir immer so schwarze Müllsäcke vor die Tür, vor die Fenster und dann kannst du halt drin schon das Licht anmachen und ja, oder wenn wir einmal sprechen, da sagt niemand was. Also solange die sehen, dass du dich bemühst. Und gerade mit dem Kind sind die da schon okay.
Zwei Sachen. Also wann ist das Neujahr? Ist auch 31. Dezember oder wechselt das?
Nee, das hat irgendwas mit dem Mond zu tun. Das war jetzt im März, Ende März. Also es ist immer so Ende März oder April, je nachdem, wann der Mond ist. Es fällt eigentlich immer, glaube ich, mit dem Ende von Ramadan auch zusammen. So um den Dreh. Das ist auch wichtig hier. Also denen ist Religion so wichtig, dass man da ein bisschen Respekt zeigen sollte. an so einem Tag oder auch sonst, wenn man irgendwie den Tempel besucht, dass man halt die Schultern bedeckt und die Knie bedeckt, dass man irgendwie, ja, oder wenn, es sind halt ganz oft an diesen Zeremonien, dass die Leute zum Tempel gemeinsam ziehen oder vom Tempel irgendwo anders hin und dann ist halt die Straße blockiert und dass man dann nicht hupt oder so, sondern dass man die halt gewähren lässt.
Voll spannend. Gibt es noch was? Wir sind quasi fast am Ende. Und ich frage mich, gibt es noch irgendwas, was du Leuten raten würdest, die nach Bali auswandern wollen, was sie machen sollten oder nicht machen sollten?
Also was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen von seinem Deutschsein loslässt. Und damit kämpfe ich auch noch manchmal, dass man halt so Vorstellungen hat, wie etwas zu sein hat. Und dass einen das ein bisschen triggert, wenn dann Dinge halt nicht nach Regel laufen, weil hier läuft eigentlich nichts nach Regel. Und dass man einfach so ein bisschen versucht, das mal locker lässt. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man nicht denkt, es muss jetzt hier alles so laufen wie zu Hause und man hat verschiedene Erwartungen, dass wenn jemand sagt, er kommt um 9 Uhr, um dein Haus zu putzen und er kommt erst um 9.30 Uhr, dass man sich nicht aufregt, dass man auch hier nicht wütend wird oder schreit. Also es wird hier ganz negativ gesehen, wenn jemand, du verlierst quasi dein Gesicht, wenn du hier wütend wirst. Du verlierst auch dein Gesicht, wenn du Nein sagst. Es ist besser zu lügen, als Nein zu sagen.
Okay, das.
Und das ist halt für uns Deutsche, also für uns ist ja immer, mir ist es lieber, mir sagt jemand Nein, dann weiß ich Bescheid, als dass man mir irgendwas erzählt und dann stimmt es halt gar nicht. Und hier ist es aber anders. Also dann ist es besser, wenn ich jetzt sage, kannst du morgen kommen und mir zum Beispiel Obst liefern, dann sagt er, ja, ich komme morgen und kommt aber nie. Und das muss man halt wissen. Also so diese Mentalität, dass das halt anders ist und dass das einen manchmal auch auf die Palme treibt und dass man das, also da muss man schauen, ob man der Typ dazu ist. Ich glaube, ganz viele Leute, die nach Bali kommen, haben so dieses Instagram-Bild und wie cool Bali zum Auswandern ist. Und wer jetzt wirklich nach Bali auswandern möchte, der sollte erstmal einen Blick dahinter werfen. Also vielleicht, wenn es geht, mal ein Jahr hier bleiben, ohne dass man in Deutschland schon alles verkauft, vielleicht mal das Haus untervermieten oder die Wohnung mal untervermieten oder so. Und sich das erstmal anschauen, weil das eine Zeit lang dauert, bis man so dahinter steigt. Und ich bin immer noch nicht ganz dahinter gestiegen, weil die Kulturen einfach so anders sind.
Herr Dutu, wir sind schon wieder am Ende. Fehlt Ihnen noch irgendwas, was man beim Auswandern nach Indonesien oder Bali beachten sollte, was wir bisher noch nicht erwähnt haben, oder ist alles okay so?
Ich glaube, wir haben jetzt über alles gesprochen, was relevant ist. Also die Themen, was ist Wohnsitz, was ist Meldeadresse bei den Eltern, das kommt immer sehr häufig vor. Und was löst das, wenn man das nicht richtig macht, steuerpflichtig in Deutschland oder woanders? Dann haben wir über das Sorgerecht, also Auswandern mit einem Kind ist auch noch eine Herausforderung, ja. Also nicht nur die Auswanderung ist eine Herausforderung, sondern auch mit einem Kind. Also da muss man auch seine Hausaufgaben richtig machen. Ansonsten haben wir ja auch über alles geredet. Also ich freue mich über das Land, was irgendwie demnächst wiederkommt. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch und bedanke mich auch. Höre ich auch immer wieder, dass man Leuten empfiehlt, erlebe mal eine Weile da, wo du hinziehen möchtest, um dann zu merken, ob es funktioniert oder nicht. Aber es klingt auf jeden Fall, klingt spannend, muss ich sagen. Also mir hat es zumindest Lust gemacht, mir Bali mal länger anzuschauen. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, das war super interessant.
Danke, mir auch.
Und zum Abschluss sagt man, glaube ich, Sambai Jumba.
Ja, Sambai Jumba. Bis bald.
Bis bald.
Das war der dritte und letzte Teil der Podcast-Trilogie Ich will da mal weg nach Bali. Und ich hoffe, Sie haben jetzt eine ungefähre Vorstellung davon, was Sie erwartet und beachten müssen, wenn Sie Ihren Lebensmittelpunkt nach Bali bzw. Indonesien verlagern möchten. Wenn Ihnen die Trilogie gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten und einen Kommentar hinterlassen. Und ich hoffe, Sie sind auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt, ich will da mal weg. An der Stelle noch einmal der Hinweis, dass dieser Podcast in Zusammenarbeit mit der BDAE-Gruppe entstanden ist, die Lösung für Privat- und Firmenkunden rund um Auslandsversicherung und Auslandsbeschäftigung anbietet.